eine Sinfonie aufführt, dann geht es vorher so zu. Alle spielen wild durcheinander. Vor 2 Wochen war ich in der Oper und da war auch diese Zeit so unglaublich lang, wo alle wild durcheinander gespielt haben, um ihre Instrumente aufzuwärmen. Das hat richtig in den Ohren wehgetan. Und man dachte, das dauert ja ewig, wann geht es endlich los? Dann kommt der Dirigent, dann kommt Ordnung, dann kommt Harmonie. Chaos kann sehr lieblos sein. Aber die Gemeinde Gottes soll geordnet, gemeinsam und gehorsam sein. Und dadurch entsteht Harmonie. Darum geht es in unserer heutigen Predigtstelle. 1. Korinther, Kapitel 14, die Verse 26 bis 40. Der zentrale Punkt ist, Gott ist nicht ein Gott von Unordnung, sondern von Frieden. Ich finde das so eine bewegende Aussage über Gott. Seht ihr, das Gegenteil von Unordnung ist nicht Ordnung. Man am Friedhof ist es auch alles recht geordnet. Das Gegenteil von Unordnung ist Harmonie, Frieden. Dieser Frieden in der Bibel, der ist ja nicht nur Waffenstillstand. Friede in der Bibel ist viel mehr. Der Friede am Anfang, den Gott sich vorgestellt hat, das ist das pralle Leben, wo alles Lebendige miteinander harmoniert. Und seine Schönheit lobt. Gott ist nicht ein Gott von Unordnung, sondern von Frieden. Vater im Himmel, wir bitten dich um deine Hilfe. Herr, die Unordnung in uns, die verschiedenen Stimmen, die in uns rufen, zu ordnen. Herr, hilf du uns. Bring du auch Frieden in unsere Gemeinde, in unsere Herzen, in unsere Familien, in unsere Häuser, in unsere Gemeinden, in unsere Stadt. Hilf uns, dir jetzt zuzuhören. Amen. Gott ist Liebe. Und Liebe ist Harmonie und Dynamik, ohne zerstörerisches Durcheinander. In Korinth, an den diese Worte gerichtet sind, die Gemeinde in Korinth, da haben sie genug Chaos gehabt. So ein richtiges Durcheinander. Und es muss sehr lieblos zugegangen sein. Geschrei, Selbstdarstellung, jeder wollte mitreden gleichzeitig. Keine Ordnung. Und wir haben ja jetzt die letzten Wochen uns mit diesen Kapiteln 12 bis 14 im 1. Korintherbrief befasst, wo es darum geht, dass Gott, der Heilige Geist, die Gemeinde erleuchtet und eint und befähigt und begabt und wie die Gaben eingesetzt werden müssen. Und jetzt sehen wir zum Schluss noch diesen Abschnitt, dass die Liebe, die unser Ziel ist, harmonisch ist, geordnet, gemeinsam und dem Herrn gehorsam. Fangen wir an mit dem ersten, was wir da lesen. Die Gemeinde ist eine gemeinsame Harmonie, Vers 26. Was folgt nun daraus, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch einen Psalm, also ein Loblied, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Übersetzung. Alles muss dem Aufbau der Gemeinde dienen. Er sagt, daraus folgt das. Das heißt, alles, was er vorher gesagt hat, kommt jetzt da zu einem Abschluss. Das Thema war Liebe. Er hat den Korinthern gesagt, ihr sollt nach der Liebe streben. Strebt nach den Gaben, die euch Gott, der Heilige Geist, gibt, damit ihr einander lieben könnt, damit ihr einander Gutes tun könnt, damit ihr einander ehren könnt, damit ihr euch weiterhelfen könnt, ermutigen, lehren, ermahnen. Strebt nach den Gaben. Baue andere auf, hat er gesagt. Sei kein Kind im Verstehen. Sprich verständlich, überzeuge Außenstehende. Wir wollen nicht den Außenstehenden dieses Zeichen des Gerichtes geben, dass sie nichts verstehen, sondern wir wollen ihnen das Zeichen geben, dass der lebendige Gott da ist, verständlich in ihre Herzen hineinsprechen. Und daraus folgt, jede und jeder hat etwas beizutragen. Das ist keine Vorschrift, was wir da lesen, es ist einfach eine Beobachtung. Jeder hat, steht da. seine Beschreibung. Wenn die Gemeinde des lebendigen Gottes zusammenkommt, dann treffen sich da Menschen, die durch den Heiligen Geist erleuchtet sind, die belebt sind durch den Heiligen Geist, die geeint sind und begabt. Und das bedeutet, dass jeder etwas hat, was er beitragen kann. Dass sich alle aktiv und dynamisch einbringen, so dass die anderen aufgebaut werden. Die Liebe baut auf, die Liebe bringt einen Beitrag. Wenn die Musiker eines Orchesters zusammenkommen, dann wollen sie spielen. Es ist nicht so, dass die Bratschisten alle herkommen und sich denken, schauen wir mal, was die anderen spielen. Die wollen mitspielen. Unsere Gemeinde ist so ein Orchester. Egal, wo du dich einbringst, egal, ob in der Technik oder bei den Kindern oder ganz praktische Sachen. Wir sind eine Mitmachgemeinde und keine Zuschauergemeinde. Wir reden miteinander, wir beten füreinander, wir singen gemeinsam Gottes Lob. Wir helfen einander, wir schauen aufeinander. Das tun wir, wenn wir zusammenkommen. Denn wir loben Gott und durch die Liebe, die wir einander geben, loben wir ihn. Wenn wir zusammenkommen, dann machen wir das. Es ist jetzt vielleicht für dich ein Paradigmenwechsel. Also da muss dein ganzes Denken sich ändern. Weil in unserer Gesellschaft gibt es das sonst nicht, dass 100 Leute zusammenkommen mit dem Ziel, gemeinsam etwas beizutragen. Sondern wenn 100 Leute zusammenkommen, dann ist vielleicht ein Fußballspiel, das man sich anschaut und ein paar Leute sind auf dem Platz. Die machen was. Oder es ist ein Kinosaal, wo man sich gemütlich reinsetzt und sich denkt, hey, hoffentlich habe ich jetzt da nette 1,5 Stunden. Aber wenn wir zusammenkommen, dann, weil jede und jeder etwas beizutragen hat. Wir haben das ja vor einiger Zeit in unserem Hauskreis diskutiert und das war, glaube ich, ziemlich radikal für einige. Diese Vorstellung, dass es, wenn ich in den Gottesdienst gehe, dass es nicht in erster Linie darum geht, ein Konsument zu sein. Was kriege ich jetzt da? Sondern, dass es eher so ist, jeder hat einen Beitrag. Und was kann ich dem anderen geben? Wen könntest du nach dem Gottesdienst ansprechen? Für wen kannst du beten? Wo kannst du dich einbringen? Wir sind eine Mitmachgemeinde. Damit eine gemeinsame Harmonie entsteht. Und dass das passiert, brauchen wir einen geordneten Einsatz. Das sind die nächsten Verse. Wenn wir Ordnung wollen statt Chaos, dann bedeutet es auch für einige Gruppen, dass sie sich zurückhalten müssen. Manchmal und in gewissen Umständen. Es kann auch notwendig sein, für manche zu schweigen. Und in unserem Text kommt jetzt das Wort Schweigen 3-mal vor. Es waren 3 Gruppen angesprochen, die unter gewissen Bedingungen sich zurückhalten sollen. Was ist da der Zusammenhang zwischen Zurückhalten und Liebe? Ja, Liebe kann sich zurückhalten. Liebe hört auf, wenn es dran ist, aufzuhören. Liebe kann sich zurückhalten. Die erste Gruppe, die angesprochen wird, sind die, die in Sprachen reden. Vers 27. Wenn einige in Sprachen reden wollen, dann sollen es 2 oder höchstens 3 der Rede nach tun und einer soll es übersetzen. Wenn kein Übersetzer da ist, soll der Sprachenredner in der Versammlung schweigen und nur für sich zu Gott reden. Wir haben schon die letzten paar Wochen immer wieder mal über diese Gabe gehört und gelesen. Sprachenrede ist eine Gabe, die Gott, der Heilige Geist, manchen, nicht allen, aber manchen Christen gibt, die sprechen dann in anderen Sprachen mit Gott, ohne dass man das verstehen kann. Und das hat offensichtlich für die Leute, die die Gabe haben, positive Auswirkungen. Sie fühlen sich Gott nahe, sie werden ermutigt. Sie können beten, auch wenn ihnen selber nichts mehr einfällt. Aber wir lesen hier, dass das auch das eine Gabe ist, wo Gott uns nicht überrumpelt. Er überrumpelt uns nicht. Niemals. Gott ist ein Gentleman. Er ist zurückhaltend. Und auch bei der Sprachenrede ist es so, dass man nicht überrumpelt wird und auf einmal losredet. in dieser neuen Sprache. Es ist kein Kontrollverlust, es ist nicht irgendwie eine Ekstase. Das war ja die Gefahr für die Leute in Korinth, weil die anderen Religionen in Korinth, die haben das alle gehabt, Sprachenrede. Und das war Ekstase. Die haben sich irgendwie so in Rage gebracht und dann ist es losgegangen. Aber die Sprachenrede in der Bibel ist anders. Da wird man nicht mitgerissen, sondern das kann man entscheiden. Wir müssen nicht alle wild durcheinander reden, sondern friedlich, harmonisch ist es, wenn die Leute nacheinander sprechen. Und zwar mit Übersetzung. Also manche Menschen bekommen auch vom Heiligen Geist die Gabe, das zu übersetzen. Und es ist nicht zentral, diese Gabe. Es sollen höchstens drei sein im Gottesdienst. In Korinth haben sie diese Gabe über alles geschätzt und hochgehalten. Und da werden es wahrscheinlich 20 oder 30 gewesen sein, die alle gleichzeitig reden wollten. Und er sagt ihnen, na, höchstens drei, das reicht schon. Wie setzt das jetzt Vers 26 um? Also wie trägt es dazu bei, dass alle auferbaut werden? Es ist eben auferbauend, ermutigend, hilfreich, wenn man es verstehen kann. Und damit es verstanden werden kann, muss man es übersetzen. Und wenn man nicht weiß, ob ein Übersetzer da ist, dann soll man lieber nichts sagen. Dann soll man es lieber für sich zu Hause privat machen, sagt Paulus da den Christen in Korinth. Und so ist es auch bei uns. Also für uns würde jetzt die Welt nicht zusammenbrechen, wenn jemand ein Sprachengebet spricht. Aber wir würden warten, ob jemand auch dann eine Übersetzung bringt. Und wenn du dir selber nicht sicher bist, ob jemand da ist, der die Gabe der Übersetzung hat, dann gilt für dich, was da steht in Vers 28. Also mich würde es interessieren, brennend heiß, ich weiß, dass wir Geschwister haben in der Gemeinde, die Gabe der Sprachenrede haben, aber ich weiß nicht, ob jemand die Gabe der Übersetzung hat. Also das würde mich interessieren. Also wenn du das hast, sag es mir vielleicht nachher. Das war die erste Gruppe, die sich zurückhalten soll, damit das, was gesagt wird, verständlich ist. Die zweite Gruppe sind die Propheten, Vers 29. Auch von den Propheten, das sind die, die eine von Gott empfangene Botschaft weitergeben, sollen zwei oder drei reden und die anderen Propheten sollen das Gesagte beurteilen. Und wenn einer von diesen anderen, die da sitzen, eine Offenbarung empfängt, soll der erste schweigen. Ihr könnt doch alle der Reihe nach weissagen, damit alle etwas lernen und alle ermutigt, ermahnt, getröstet werden. Die Propheten können ja selbst bestimmen, wann und wie sie ihre Eingebungen weitergeben. Denn Gott ist nicht ein Gott von Unordnung, sondern von Frieden. Prophetische Rede, über das haben wir auch die letzten Wochen gesprochen, das ist, dass Gott dir plötzlich etwas klar macht, das du der ganzen Gemeinde weitergibst, mit dem Effekt, dass die Gemeinde ermutigt wird, aufgebaut wird. Und es ist eine Gabe. Da gibt es jetzt Dinge, die sind nicht steuerbar und manche sind steuerbar. Man kann es nicht steuern, wann Gott dir das gibt, aber du kannst es steuern, wann du das weitersagst. Es ist nicht so, dass du immer, sofort, unbedingt alles weitersagen musst. Es ist auch wieder keine Ekstase. Gott überrumpelt uns auch da nicht. Es müssen nicht alle wild durcheinander reden, so wie im Kindergarten. Ja, so war das aber in Korinth. Ich habe die Geschichte gehört von einer Gemeinde in Südostasien, wo es eben dieser Zeitpunkt gekommen ist, dass die Predigt kommt und da wollten zwei predigen. Und die haben sich so, haben gestritten, wer jetzt darf, die haben sich sogar gern geprügelt und der Sieger, der hat dann gepredigt. Also ich habe nichts gegen lebendige Gemeinden, wo es auch ein bisschen turbulent ist. Ich war jetzt mal in Wien, wo beim Lobpreisabend dabei, wo vor mir einer Stepptanzen gemacht hat und der Hund ist immer herumgelaufen und so. Nichts dagegen, ist super. Aber wenn man sich prügelt, um zu predigen, das geht zu weit. Und so war es wahrscheinlich in Korinth. Die wollten alle gleichzeitig reden und sich ordentlich selbst darstellen. Aber es müssen nicht alle wild durcheinander reden. Vielleicht kennst du das auch, diese Situation. Ich musste zu meiner Schande gestehen, ich war mal in einer Besprechung drinnen, wo ich und jemand anderer gleichzeitig eine Minute lang geredet haben. Ich habe das Gefühl gehabt, der unterbricht mich da. Ich bin noch nicht fertig gewesen, habe einfach weitergeredet. Ziemlich kindisch ist das gewesen von mir. Und ich muss auch ehrlich sagen, keine Ahnung, was ich gesagt habe oder was er gesagt hat. Es ist nicht hilfreich, wenn zwei Leute gleichzeitig reden. Und es soll nicht sein. Das Ziel ist ja in Vers 31. Alle sollen lernen, alle sollen ermutigt werden. Und der Grund ist in Vers 33, Gott ist nicht ein Gott von Unordnung, sondern von Frieden. Der Grund ist eben, wie Gott ist, das Wesen Gottes begründet auch, wie die Gemeinde ist. Es geht nicht um Grabesruhe, sondern um Harmonie, sodass das Leben, das da sichtbar wird in der Gemeinde, schön ist und strahlend und anziehend wie eine Sinfonie. Wieso werden jetzt diese Prophezeiungen beurteilt? Das ist ganz ein wichtiger Unterschied zu den Propheten zum Alten Testament. Die Propheten vom Alten Testament sind aufgetreten und haben gesagt, so spricht der Herr. Und da hat es keine Diskussion gegeben, ob der Herr so gesprochen hat oder nicht. Und wenn das falsch war, ist als Strafe im Gesetz die Todesstrafe vorgesehen gewesen. Das war im Alten Testament. Im Neuen Testament, wo immer du das liest, dass jemand eine Prophezeiung gibt, wird es immer geprüft. Dieses Amt der autoritativen Stimme Gottes geht im Neuen Testament zu den Aposteln. Die sagen das Wort Gottes, da gibt es keine Diskussion. Aber in der Gemeinde, wenn jemand den Eindruck hat, dass Gott ihm etwas für die ganze Gemeinde gesagt hat, dann sagen die Christen, die Propheten in der Gemeinde nicht, so spricht der Herr oder Gott sagt uns, sondern sie sagen, ich denke, es könnte sein, aber man muss das prüfen. Auferbauend ist es, wenn kein Durcheinander ist. Und wenn wir sicher sein können, dass das, was weitergegeben wird, übereinstimmt mit dem Wort Gottes. Wie schaut es bei uns aus? Gibt es bei uns gar keinen Platz für sowas? Oder vielleicht sollten wir es vorher anmelden? Vor dem Gottesdienst, wenn man was weitersagen möchte. Oder sollte die Gemeindeleitung das prüfen vor dem Weitersagen? Da müssen wir sicher Gottes Miteinander finden. In Korinth war es sicher eher öffentlich. Und die waren ziemlich extrovertiert und da ist rausgegangen und dann haben die anderen wahrscheinlich fertig gemacht. Und so soll es bei uns aber nicht sein. Drei Gruppen sollen sich zurückhalten. Die ersten sind die, die in Sprachen sprechen. Die zweiten, die prophetische Rede weitergeben. Und die dritten sind Frauen. Wie in allen Gemeinden der Heiligen, Vers 34, sollen die Frauen in den Versammlungen schweigen. Jetzt seid ihr wieder alle wach. Das ist auch der Grund, warum es heute keine Prügelei gegeben hat, wer predigen darf. Es ist ihnen nicht gestattet, zu reden, vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie etwas wissen wollen, sollen sie zu Hause ihre Ehemänner fragen, denn es gehört sich nicht für eine Frau in der Versammlung zu reden. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, wenn du diese Worte hörst. Aus Zeitgründen muss ich leider da aufhören. Es ist schon 11. Ja, ich weiß nicht, was es auslöst. Vielleicht Angst oder Schmerz. Kann sein, dass du viele schmerzliche Erfahrungen gemacht hast aufgrund von solchen Aussagen. Oder vielleicht löst es bei dir aus, ja, ich muss einfach Kadavergehorsam. Aber wir müssen uns daran erinnern, was Jesus ausgelöst hat in der Weltgeschichte. Das Christentum war so wahnsinnig anziehend, besonders für Frauen, weil Frauen da so eine gewaltige Aufwertung erfahren haben. Diese neue Haltung, die Jesus in die Welt gebracht hat zu Frauen, die hat die Weltgeschichte verändert. Deswegen sind so viele Menschen gläubig geworden. In einer griechischen Versammlung, Ekklesia ist das Wort, das auch für die Gemeinde verwendet wird, aber das war eine politische Versammlung. Das ist eine normale Institution, Griechenland, griechische Städte. Und in der griechischen Versammlung, da haben die Frauen nichts sagen dürfen. Aber in der Gemeinde Gottes sollen sie reden und beten. Das wissen wir aus 1. Korinther 11. Also es kann ganz sicher nicht gemeint sein, dass Frauen keinen Piep sagen in der Versammlung. Das meint Paulus ganz bestimmt nicht. Kann nicht sein, weil sonst würde er ihnen ja nicht gerade ein bisschen weiter vorne erklären, wie sie beten und weissagen sollen. Und so blöd war der wieder nicht, dass er gleich mal vergessen hat, dass er noch gestern, wo er das eine Kapitel geschrieben hat, anders gedacht hat wie heute. Nein, so war das nicht. Es kann also nicht gemeint sein, dass Frauen völlig schweigen. Manche denken dann, ja, die haben so viel geschwätzt. Und ja, wir wissen ja nicht wirklich, wie es da zugegangen ist in Korinth. Paulus hat es gut gewusst und er hat ihnen das so klar gemacht, dass sie es verstehen. Aber es wäre irgendwie seltsam, weil haben die Männer nicht geschwätzt? Hat es nicht auch Unordnung hineingebracht? Wäre komisch gewesen. Manche denken, ja, die Frauen hätten nicht mitreden sollen, weil die waren so ungelehrt. Aber es hat auch ungelehrte Männer gegeben. Warum sagt er das denen nicht? Also das sind alles so Erklärungsversuche, die kommen mir komisch vor. Ich denke, aus dem Zusammenhang wird klar, um was es da geht. Und der Zusammenhang in Kapitel 14 sind die Gaben des Geistes. Jetzt gerade geht es um die Beurteilung von Prophetien, von prophetischer Rede. Das war das, was er gerade vorher gesagt hat. Und wenn du weiterliest im Kapitel, im Vers 39, daher, Brüder, eifert danach zu weissagen, hindert das Reden in Sprachen nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Es ist immer dieser Zusammenhang mit dem prophetisch Reden da. Und ich glaube, dass was Paulus da sagt, ist eben, Frauen sollen sich beteiligen, sie sollen laut beten und laut weissagen. Und wir haben das ja gemerkt, jetzt, dass wir als Gemeinde das so praktizieren. Es ist völlig richtig, dass Frauen laut beten. Auch die Männer sollen laut beten. Es wäre auch völlig richtig, wenn Männer laut beten. Aber was ist dann jetzt da gemeint? Ich denke, sie sollen nicht mitmachen bei diesem öffentlichen Beurteilen der prophetischen Reden. Warum? Paulus schreibt etwas davon, von dem Gesetz. Und da ist wieder die Frage, was er damit meint. Ich denke, er meint 1. Mose 2, Verse 20 bis 24, wo klar wird, dass Gott die Menschen so gemacht hat, dass es unterschiedliche Rollen gibt, unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Verantwortungen. Und der christliche Gottesdienst soll das ausdrücken. Es soll sichtbar sein, dass Frauen ihre Männer respektieren. Und die Männer sollen gewisse Verantwortungen übernehmen. Eine davon ist diese Beurteilung von prophetischer Rede. Das sollen Männer in ihrer Aufgabe als in ihrer Funktion übernehmen, die den Kopf hinhalten, die sich exponieren, die Verantwortung übernehmen. Und das heißt nicht, dass die Frauen keine Meinung dazu haben sollen, überhaupt nicht. Oder dass sie nie was dazu sagen sollen, nein, aber es geht darum, in welchem Rahmen sie das tun. Hier wird auch ein besonders missverständliches Wort verwendet, unterordnen. Unterordnen heißt nicht unterwürfig sein, sondern es bedeutet sich bewusst und freiwillig der Leitung von jemandem anderen anzuvertrauen. So wie beim Tanzen. Beim Tanzen führt einer und eine lässt sich führen und gemeinsam entsteht ein schöner Tanz. Wie man mit meinen Schwestern tanzen versucht, das hat nie funktioniert, weil die haben sich nie von mir führen lassen. Aber wenn einer führt und eine sich führen lässt, dann wird da ein schöner Tanz draus. Und das bedeutet nicht, dass einer wichtiger oder eine unwichtiger ist. Überhaupt nicht. Oder einer besser ist und eine schlechter, überhaupt nicht. Aber es bedeutet, dass eine Harmonie entstehen kann. Beide sind wichtig. Und wir können uns die Situation vielleicht in Korinth so vorstellen, dass Fritz kommt raus und gibt eine prophetische Rede weiter und Esther sitzt drinnen und ruft aus, na wo hat er denn das jetzt wieder her? Und das wäre nicht respektvoll. Und das ist wahrscheinlich so haben die das wahrscheinlich gemacht damals. Und das, was ich da jetzt gesagt habe, widerspricht natürlich unserer Gesellschaft total. Unsere Gesellschaft sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Überhaupt keinen. Das sagt unsere Gesellschaft und dann handelt sie total anders natürlich. Aber im Evangelium werden Mann und Frau als gleich viel wert betrachtet. Und die Frauen kriegen eine ungeahnte Freiheit und beteiligen sich auf einmal in diesen Versammlungen. Aber es gibt im Evangelium unterschiedliche Rollen für Mann und Frau. Und das ist nicht nur in der Gemeinde so, sondern das ist auch in Gott so. Das ist ja auch im 1. Korinther 11, dass wir auch hier sehen, dass es unterschiedliche Rollen in unserem dreieinigen Gott gibt. Der Vater hat eine andere Rolle und Funktion als der Sohn. Und der Sohn ordnet sich dem Vater unter. Aber Gott, der Sohn, ist nicht weniger wert als Gott, der Vater. Liebe ordnet. Nicht alle Instrumente spielen gleichzeitig, wild durcheinander. Und ein geordneter Einsatz führt zu einer herrlichen Melodie, die man schon von Weitem hört und die einen anzieht. Der letzte Teil handelt von Gehorsam. Gehorsam gegenüber dem Dirigenten. Ist das Wort Gottes denn von euch ausgegangen? Fragt er in Vers 36. Oder ist es nur zu euch gekommen? Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder denkt, dass er mit dem Geist erfüllt sei, dann wird er auch erkennen, dass das, was ich euch hier schreibe, eine Anweisung des Herrn ist. Wer das nicht anerkennt, wird auch von Gott nicht anerkannt werden. Bemüht euch also eifrig darum, zu weissagen und haltet niemand davon ab, in Sprachen zu reden. Nur soll alles anständig und geordnet zugehen. Hier geht es um Gottes Gebot, Gottes Wort, Gottes Anerkennung und Gottes Ehre. Wenn er spricht, dann hören wir zu. Wenn der Dirigent aufs Pult klopft, dann kann die Musik beginnen. Liebe hört zu. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht stolz werden gegen Gottes Wort und auf einmal Gottes Anerkennung verlieren. Wer ist die höchste Autorität für uns im Gemeindeleben? Das Wort Gottes ist die höchste Autorität. Das Wort Gottes hat die apostolische Autorität. Nur die Schrift gibt uns zuverlässige Informationen über das, was Gott will. Wer ist nicht die höchste Autorität in unseren Gemeinden? Propheten, Menschen, die sich für geisterfüllt halten, sind alles nicht die höchsten Entscheider, sondern entscheidend ist, was die Schrift sagt. Chaos ist jetzt nicht wirklich unsere Schwäche in unserer Gemeinde, glaube ich. Aber ist Harmonie unsere Stärke? Gott belebt uns. Er will weder liebloses Durcheinander, noch will er Friedhofsruhe, sondern er will, dass wir gemeinsam eine herrliche Melodie klingen lassen. Dass man an uns sieht, was Friede ist. Dass wir uns gegenseitig weiterhelfen und aufbauen. Gott ist so zurückhaltend, so wie auch manche in der Gemeinde zurückhaltend sein sollen. Er selbst entäußert sich und nimmt Knechtsgestalt an und wird gehorsam, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. So zurückhaltend ist unser Gott. Er überrumpelt uns nicht, aber spricht zu uns und er möchte uns in seine Liebe hineinziehen, in diesen Tanz. Möchte er uns hineinziehen und uns zu seinen Kindern machen. Er möchte aus uns eine Musik machen, die schön ist. Und lebendig und anziehend, über die alle nur noch staunen können. Beten wir. Herr Jesus, wir loben dir dafür, dass du so zurückhaltend warst und dich so zurückgenommen hast, dass du gehorsam warst. Wir loben dich. Wir bitten dich, hilf uns, nicht stolz zu sein. Hilf uns, dir zu vertrauen, dass deine Worte gut sind. Herr, bitte vergib uns unsere Trägheit, wo wir gern nur Konsumenten wären. Und bring du das in uns zum Klingen, was du in uns reingelegt hast, für die anderen. Herr, vergib uns unsere Lieblosigkeit, wo wir uns gerne in den Vordergrund drängen. Uns selbst reden, wenn es dran wäre, mal zuzuhören. Herr, hilf uns, unsere Gaben so einzusetzen, dass es dir Ehre macht. Herr, wir loben dich, dass du am Kreuz für uns bezahlt hast, dass du selbst ja, das mit dir machen lassen hast. Herr, und hilf uns, dass wir auch immer mehr deine Einstellung kriegen. Andere groß machen wollen, auch wenn wir selber nicht dabei groß rauskommen. Herr, und bitte hilf uns als Gemeinde, gemeinsam und geordnet und gehorsam zu sein. Amen.